Ja, nochmal an alle einen schönen guten Morgen. Wir sind weiterhin im Lukas-Evangelium und haben schon gehört, dass Jesus Richtung Jerusalem sich bewegt. Und heute wollte ich die Predigt überschreiben mit der Frage: Wie stehst du zu Jesus? Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ist er für dich tatsächlich dein persönlicher Heiland oder Erlöser? Oder findest du ihn gut? Gehst du in die Gemeinde, weil du es gewohnt bist oder weil du es nicht anders kennst? Ich denke, jeder Mensch muss sich die Frage stellen: Wie stehst du zu Jesus? Und der Abschnitt, den wir uns heute anschauen, in Lukas 11, in dem wird Jesus heftig angegriffen und auch kritisiert. Am Ende ruft dann Jesus zu einer Entscheidung für oder gegen ihn auf. Und das gilt auch für dich heute Morgen, wenn du Jesus noch nicht kennst. Frag dich einfach mal während der Predigt, wo du stehst. Denn Jesus hat es selbst gesagt, bei ihm gibt es keine Neutralität. Du musst dich entscheiden. Es kann natürlich auch sein, dass dieser Abschnitt heute Morgen auf dich vielleicht ein bisschen befremdlich wirkt, denn da wird von Dämonen gesprochen. Aber das Gute an diesem Text ist auch, dass er uns die Macht Jesu über das Böse zeigt und dass du dich nicht zu fürchten brauchst, wenn du dich ihm anvertraust. Und folgende Bibelstelle darfst du dabei auch ganz persönlich für dich nehmen aus Johannes 16, Vers 33. Da steht: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Die Bibel geht von der Existenz böser Geister aus. Sie benennt sie als Dämonen. Und Gottes Wort beschreibt sie als gefallene Engel, die mit Satan als ihr Anführer bei der Revolution gegen Gott im Himmel dabei waren und mit ihm gefallen sind. Sind böse Wesen, sagt die Bibel, die auch Besitz von Menschen ergreifen können. Heute glauben viele Menschen nicht mehr an Dämonen oder verharmlosen okkulte Praktiken als Zeitvertreib, den man doch machen kann. Viele sagen, ich glaube nur an das, was eindeutig bewiesen werden kann und was die Wissenschaft nicht nachweisen kann, das akzeptiere ich nicht, dass es das gibt. Sind Kindermärchen, die erzählt werden, damit andere Angst haben. Die Wissenschaft kann Gott nicht messen oder nachweisen. Also gibt es ihn und die unsichtbare Welt doch gar nicht. Übrigens, Barmherzigkeit kann die Wissenschaft auch nicht nachweisen. Auch Liebe nicht oder Güte. Aber jeder von euch hat es doch schon mal erfahren, oder? Wie willst du beweisen, dass Leben einen Sinn hat? Dass es überhaupt einen Sinn im Leben gibt? Kannst du das beweisen? Oder sind wir nur sinnlose, auf Kohlenstoff basierende Wesen in einem riesigen Universum? Oder auch kein Mensch weiß, was eigentlich Bewusstsein wirklich ist. Du weißt vielleicht, dass du eins hast, du bist dir selbst bewusst, aber schon beim Nächsten, beim Anderen, da musst du es annehmen, dass es so ist und es glauben. Und dass es böse Wesen mit einem bösen Bewusstsein gibt, Dämonen, wer kann das nachweisen? Dem Wirklichkeitsverständnis der Bibel jedenfalls sind Dämonen nicht fremd. Die Bibel sagt, sie sind den Menschen feindlich gesinnt und schaden ihm. Ein Dämon kerkert ein, er verhindert die Verbindung zu Gott. Und auch Vertrauen auf den Messias. Deswegen brauchst du zuerst Befreiung von diesen Dingen, bevor ein Mensch überhaupt glauben kann. Aber es muss nicht immer nur ein Dämon sein. Es können auch schlimme Erfahrungen in der Kindheit oder auch schlechte Vorbilder sein, die ein Vertrauen auf Gott verhindern. Eins wird aber in Gottes Wort ganz klar. Wo Jesus in das Leben eines Menschen tritt, da passiert plötzlich was ganz Neues. Wenn Jesus sich Menschen nähert, dann ist das, was von ihm ausgeht, so erhellend und auch so heilend, dass jedes Misstrauen, jedes Böse gegen Gott, was gegen Gott steht, fliehen muss. Der Bibel nach existieren diese Mächte, aber eine viel wichtigere Botschaft auch heute Morgen an uns ist, und das werdet ihr noch hören, da, wo Jesus auftaucht, da fliehen Verzweiflung und Hass, sie müssen fliehen. Rachegelüste, finstere Bindungen, all das muss fliehen. Denn Jesus ist größer und Jesus ist auch Sieger über das Böse. Harry wird nächste Woche in seiner Predigt noch etwas tiefer in das Thema unsichtbare Welten einsteigen. Heute geht es mir eher darum, wie stehst du zu Jesus? Ich lese uns Lukas 11, die Verse 14 bis 23. Und er trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, den obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Soweit. Gar nicht so einfach, der Text. Und um diesen Text etwas besser zu verstehen, muss man sich mit dem Kontext, in dem dieses Ereignis geschehen ist, befassen. Als Jesus anfing, öffentlich zu lehren, Zeichen und Wunder zu wirken, begleitete ihn von Anfang an eine große Volksmenge. Aber auch die Pharisäer waren von Anfang an dabei und beobachteten ihn genauestens, um seinen Einfluss auf das Volk zu bewerten und einzuschätzen, ob er vielleicht eine Gefahr für sie war. In Lukas 6, Vers 7 zum Beispiel wird beschrieben, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus nachgingen, um zu sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Da steht, aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Jesus ist es egal. Er heilt den Mann, trotz des Verbots, dies am Sabbat zu tun. Denn er ist doch auch der Herr über den Sabbat. Er ist Herr über jegliche Gesetzlichkeit, die Menschen aufstellen. Und in Vers 11 lesen wir dann, Lukas 6, Vers 11, darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn und sie begannen, Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Die Auseinandersetzungen und auch die Feindseligkeit der religiösen Führer gegenüber Jesus, die intensivierten sich im Lauf seines Dienstes. Das haben wir schon alles gehört in den letzten Monaten. Und schließlich führte das zu dem Entschluss, Jesus zu töten. Und diese maximal feindliche Einstellung der Pharisäer Jesus gegenüber begründet auch, wieso sie so heftig auf sein Reden wirken und auch auf dieses Wunder reagieren. Ich habe die Predigt in drei Punkte aufgeteilt und der erste Punkt wäre: Jesus heilt einen Menschen durch ein besonderes Wunder. Lasst uns dieses Wunder anschauen in Vers 14. Jesus heilt einen Menschen durch ein besonderes Wunder. Und er trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmenge verwunderte sich. Wieso war das ein besonderes Wunder? In allen vier Evangelien lesen wir doch von Wundern, die Jesus immer wieder tat. Man könnte sagen, es war schon fast alltäglich. Warum wirkte Jesus überhaupt Wunder? Zum einen bestätigten sie seine göttliche Autorität als Sohn Gottes. Sie zeigten, dass er Macht über die Natur, Krankheiten, Dämonen oder sogar den Tod hatte. Viele Wunder von ihm waren auch Ausdruck seines tiefen Mitgefühls und seiner Barmherzigkeit gegenüber Menschen. Er heilte Kranke, er speiste Hungrige, tröstete auch die Trauernden, um ihnen zu zeigen, dass Gott sich ganz persönlich um deine Nöte kümmert. Und durch die Wunder demonstrierte Jesus auch die Ankunft des Reiches Gottes. Das hat er immer wieder gesagt. Auch in unserem heutigen Text. Die Wunder waren ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes zu ihnen gekommen war und dass Gottes Macht und Herrschaft in dieser Welt durch ihn wirksam ist. Und noch ein weiterer ganz wichtiger Punkt, wieso Jesus Wunder tat. Diese Wunder erfüllten nämlich die alttestamentlichen Prophezeiungen über den Messias. Sie sollten den Menschen zeigen, dass Jesus tatsächlich der verheißene Retter war, der kommen sollte, um die Menschheit zu erlösen. Und wir haben heute bereits in der Einleitung aus Jesaja 35 davon gehört, dass Blinde sehend werden, Taube hörend, Lahme gehend und auch eben Stumme widersprechen werden. Hier in Vers 14 heilt unser Herr Jesus einen Menschen, der stumm ist. Ich weiß nicht, ob ihr einen stummen Menschen kennt. Stummheit ist unter all den Leiden, die ein Mensch haben kann, etwas besonders Mitleiderregendes. Mein kleiner Enkel Josiah, der ist jetzt gute 2 Jahre alt und wir haben jetzt erlebt, wie er so zu sprechen beginnt und wie schwer er sich manchmal tut, etwas zu sagen. Und wie schlimm ist es für jemand, der sich nicht ausdrücken kann. Das Sprechen ist nämlich unter allen Geschöpfen nur dem Menschen gegeben. Und Stummheit beraubt dich dann dessen, was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein. Jemand, der stumm ist, der ist wie eingesperrt in seinem Geist. Und diese Stummheit des Mannes, den wir hier haben, das ist auch ein Bild für die Unmöglichkeit, dass ein Mensch ohne den Geist Gottes mit Gott nicht kommunizieren kann. Menschen sprechen nicht mit Gott, weil sie nicht an ihn glauben, denn sie sind ja in ihrer Sünde gefangen. Und Satan will den Menschen in dieser geistlichen Stummheit gefangen halten. Das Letzte, was er will, ist, dass sich ein Mensch Gott gegenüber äußert, dass er ihn anruft, dass er ihn anfleht. Aber unser Herr, er kann das Stillschweigen durchbrechen. Er heilt Menschen, sowohl diesen Stummen hier, aber auch geistlich tote Menschen, damit sie mit Gott sprechen können. Damit sie bitten, suchen, anklopfen und damit sie ihn auch loben. Und Lukas schreibt jetzt in Vers 14, dass sich diese Volksmenge verwunderte. Und jetzt könnte man sich eben fragen, wieso? Wieso verwunderten sie sich? Sie hatten doch sicher alle schon davon gehört. Jesus ist einer, der kann Wunder tun. Er hat auch schon andere Wunder in dieser Art getan. Und deswegen bedrängten sie ihn ja auch immer wieder. Sie waren schon fast regelrecht sensationslustig nach Zeichen und Wundern. Manche, die ihm vielleicht schon länger nachliefen, waren es wahrscheinlich schon gewohnt und dachten, naja gut, Stumme, hat er doch schon geheilt, gibt es nicht was Neues. Also, weshalb verwunderte sich die Menge über dieses spezielle Wunder? Und ich habe ja gesagt, es war ein besonderes. Dazu muss man sich vielleicht eine Begebenheit anschauen in Galiläa, die ein Jahr zuvor geschehen ist. Die kann man nachlesen bei Matthäus 12, ab Vers 22. Da gab es auch einen Menschen, der geheilt wurde. Aber der war nicht nur stumm, sondern der war auch blind. Und in diesem Text berichtet uns Matthäus ebenfalls, dass die Menge sich verwunderte und sich sogar fragte, ist dieser etwa der Sohn Davids? Der Sohn Davids, das war ein Titel für den kommenden Messias, auf den sie doch warteten. Wieso schlossen die Menschen aus diesem Wunder der Heilung eines Stummen, dass Jesus vielleicht der Messias sein könnte? Und um das zu verstehen, müssen wir wieder noch einen Schritt zurückgehen und muss ich den Vorgang der Dämonenaustreibung zur Zeit der Pharisäer, muss man sich mit beschäftigen. Dort gab es wohl viele besessene Menschen. Und die Pharisäer nutzten spezielle Beschwörungsformen und Techniken. Ich würde jetzt sagen, ein großes Brimborium drumherum, um Dämonen auszutreiben. Streng genommen, dem Wort Gottes nach, verübten sie auch Zauberei und Magie an diesen Menschen. Man nutzte diese magischen Formeln und schrie sie mit aller Kraft dem Dämon entgegen, in der Hoffnung, dass sie Wirkung zeigen würden. Aber sie zeigten eben nicht immer Wirkung und manch eine angebliche Heilung war gar keine. Solche Praktiken, die da ausgeübt wurden, die waren im Judentum eigentlich verboten. Denn Zauberei verstößt gegen das mosaische Gesetz. Denn Gott ist der einzige wahre Herrscher. Und jegliche Form von Magie und Zauberei, die ausgeübt wird, auch sogenannte weise Magie, ist ein Versuch, seine göttliche Autorität zu untergraben. Und die Bibel nennt es Sünde, Götzendienst. Es wird in mehreren Stellen im Alten Testament auch betont, zum Beispiel im 3. Mose 19, Vers 26. Dr. Arnold Fruchtenbaum, ein messianischer Jude, hat über diese Praktiken geschrieben in seinem Buch Jeschua. Und ich zitiere daraus. Und er schreibt, im Allgemeinen war Exorzismus zur Zeit von Jeschuas Dienst nicht wirklich ungewöhnlich. Sogar die Pharisäer und ihre Jünger praktizierten das Austreiben von Dämonen. Und Jeschua bestätigte das mit seiner eigenen herausfordernden Frage, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Im rabbinischen Exorzismus musste der Geistbeschwörer ein bestimmtes Ritual benutzen, das verschiedene Schritte enthielt. Als erstes nahm er Kontakt mit dem Dämon auf. Dieser kommunizierte, indem er die Stimmbänder der Person benutzte, die unter seiner Kontrolle war. Als zweites musste der Exorzist herausfinden, wie der Dämon hieß. Und drittens, wenn er einmal den Namen des Dämons kannte, konnte er ihn verwenden, um den Dämon aus der besessenen Person auszutreiben. Wenn ihr euch an die Begebenheit erinnert, als Jesus bei den Gerasenern diesen Dämon ausgetrieben hat, lief es genau so. Jesus hat ihn angesprochen, wie heißt du? Der Dämon hat geantwortet, Legion. Und dann hat Jesus ihn ausgetrieben. Aber in der Regel hat Jesus nie nach dieser Praxis gearbeitet. Wir lesen das eigentlich nur da, dass er nach dem Namen gefragt hat. Er kam und hat gesagt, fahr aus und er fuhr aus. Ich zitiere weiter. Aus dem Studium der rabbinischen Methode des Exorzismus kann man ableiten, dass es innerhalb des pharisäischen Judaismus eine Dämonenart gab, die ein Exorzist nicht austreiben konnte. Nämlich die Art, die bewirkte, dass der Besessene stumm war. Es war unmöglich, mit dieser Art von Dämon zu kommunizieren, unmöglich, seinen Namen herauszufinden. Zitat Ende. Wenn ein Mensch also von einem Dämon der Stummheit befallen war, war es unmöglich, ihn davon zu befreien. Denn er konnte ja nicht seinen Namen sagen. Und Jesus hat einige Dämonen schon ausgetrieben und das Volk war immer wieder erstaunt, mit welcher Vollmacht und Kraft er den unreinen Geistern gebot, damit sie ausfuhren. Aber diesen Dämon auszutreiben, der Stummheit, das war so einzigartig, dass sie sich darüber verwunderten. In Matthäus haben sie gefragt, ist dieser vielleicht Davids Sohn? Durch dieses Wunder musste die Volksmenge und auch die Pharisäer erkennen, und sie wussten es eigentlich auch, dass Jesus ein Wunder getan hatte, was nur der Messias tun konnte. Denn vom Messias war es vorhergesagt, dass Stumme sprechen werden, wenn er auftritt als König. Als Jesus Christus diesen Menschen vom bösen Geist der Stummheit befreite, bewies er öffentlich, dass er der erwartete Messias der Juden ist. Es gab für dieses Wunder nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder tat Jesus dieses Wunder durch die Kraft Gottes und er ist tatsächlich der Messias, oder Jesus ist ein Lügner, er ist nicht der Messias und tut dieses Wunder durch die Macht Satans, des Gegenspielers. Für welche Option entscheiden Sie sich wohl? Wir lesen es in Vers 15. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Es ist eine schwierige Situation für die Pharisäer. Wenn sie ihrer Lehre treu bleiben, müssen sie vor Jesus niederfallen und ihn anbeten. Aber offensichtlich wollen sie das nicht. Also suchen sie einen anderen Weg. Und der Ausweg, den sie finden, ist Verleumdung, Lüge, Anklage gegenüber Jesus. Sie sagen, Jesus steckt mit dem Teufel unter einer Decke. Und wenn das stimmt, dann ist klar, dass sie ihn nicht anbeten dürfen, sondern dass sie ihn sogar bekämpfen müssen, was sie ja auch tun. Aber damit widersprechen sie ihren eigenen bisherigen Lehren. Aber das war in ihrem Denken immer noch besser, als anzuerkennen, dass Jesus der Messias ist. Das ging für sie nicht. Sie wollten es nicht. Dann komme ich zu einem Punkt, wo ich dich fragen möchte. Wie geht es dir mit Jesus? Erkennst du ihn als deinen persönlichen Heiland an? Bist du wirklich bereit, vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten? Oder ist da ein Widerstand in dir? Dieses Wunder der Heilung, was unser Herr in der Kraft des Heiligen Geistes ausübt, mit dem Finger Gottes, schreiben die Pharisäer und auch einige Zuschauer vorsätzlich und in vollem Bewusstsein, ja auf einer gotteslästerlichen Art und Weise, dem Beelzebul oder auch Satan, dem Obersten der Dämonen zu. Und hierbei geht es nicht mehr um einfache Unwissenheit, sondern es war böse Absicht, ihn zu verleumden. Hier wird die tiefe Verdorbenheit und auch der Hass der Pharisäer gegenüber Christus offenbar. Aber es geht noch weiter. Gehen wir zu Vers 16. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Was sie sich ja immer unter diesem Zeichen aus dem Himmel wohl vorstellten. Es war unverschämt. Und es zeigt auch ihre Blindheit oder auch Gier nach immer mehr wundern. Denn gerade eben ist doch das größte Zeichen aus dem Himmel vor ihren eigenen Augen geschehen. Sie waren persönliche Zeugen dieses Wunders. Und wenn er in der Macht Satan Wunder tun würde, dann wäre es ja nur ein weiteres. Sie glaubten nicht. Und wie viele Zeichen sollte Jesus denn noch vor ihren Augen tun, damit sie nicht mehr an ihn zweifeln und ihn endlich als Messias anerkennen? Und wie geht's dir, wenn du Jesus verkündigst? Wenn dir Menschen nicht glauben, was du verkündigst, wenn sie dich wegen deines Glaubens anfeinden, so wie Jesus auch angefeindet wurde, das kann manchmal schon sehr frustrierend sein. Wie reagiert Jesus hier? Hebräer stellt uns in seinem 12. Kapitel, Vers 3, Jesus als geduldiges Vorbild vor Augen. Da steht: Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Als Johannes der Täufer im Gefängnis saß und auch Zweifel bekam, ob Jesus wirklich der Messias ist, schickte er seine Jünger zu Jesus, um ihn direkt zu fragen. Und was sagte Jesus zu ihnen? Lukas 7, ab Vers 22. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Jetzt kommt das Zeugnis, das kann nur der Messias tun. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Nimmst du Anstoß an Jesus, an dem, was du hörst von ihm? Jesus hat schon so viele Wunder unter ihnen getan. Das müsste doch endlich reichen. Und jetzt, dadurch, dass sie noch mehr Wunder von ihm verlangen, versuchten sie ihn. Vers 16: Und andere versuchten ihn. Wer ist der Versucher? Es ist der Feind, der Böse, der immer wieder versuchen will. Sie forderten Gott heraus. Und ihr Grundproblem war, dass sie nicht glauben wollten. Sie wollten einfach keine Buße tun, umkehren, wie es Jesus gepredigt hat. Er hätte noch tausende von Zeichen und Wundern wirken können. Aber was hätte er noch Größeres tun sollen, als sogar Tote aufzuerwecken, Blinde sehen zu machen, Stumme und Besessene zu befreien? Die Zeichen, die nur der Messias tun kann. Dass sie jetzt ein weiteres Zeichen von ihm verlangen, zeigt ihren Widerwillen, an ihn als Messias zu glauben. Auf diese Forderung nach einem Zeichen antwortete der Herr Jesus später dann in Vers 29, aber das wird eine andere Predigt geben. Ich schätze mal in 2-3 Wochen. Ich komme zum Punkt 2. Jesus erklärt jetzt den Umstehenden seine göttliche Autorität. Die Verse 17 bis 19. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, unser Herr kennt jeden Gedanken von uns. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Jesus nennt hier drei Argumente, warum die Behauptung der Pharisäer, dass er die Dämonen durch die Macht des Teufels austreibt, nicht stimmen kann. Und dass der Vorwurf gegen ihn töricht ist. Und diese Argumente sind auch absolut in sich logisch und bringen auch seine Gegner zum Schweigen. Sie sagen nichts mehr. Zuerst geht Jesus auf die Lästerung gegen ihn ein. Er würde böse Geister durch den Satan austreiben. Er weiß, was sie denken. Er sieht es ganz klar. Jesus hat mit diesem Wunder ganz klar dem Teufel die Macht genommen. Wenn er jetzt im Auftrag des Satans handeln würde, also dieses Wunder durch die Macht des Bösen tun würde, dann würde es ja bedeuten, und das sagt er hier, dass der Satan gegen sich selbst kämpft. Und als logisches Beispiel nennt er ein Reich, vielleicht ein Königreich oder ein Staat, der mit sich selbst entzweit ist. Was passiert dann? Es gibt Bürgerkrieg. So ein Reich kann nicht bestehen bleiben. Es wird fallen. Es wird zerbrechen. Dasselbe gilt auch für ein Haus, das von innen geteilt ist. Denkt an eine Familie, in der beide Ehepartner so zerstritten sind, dass sie sich trennen. Das funktioniert nicht. Sind die Pharisäer und die Zuhörer denn wirklich so naiv zu denken, er tut dieses Werk Satans? Wo doch in allem, was er bisher getan hat und auch gesagt hat, so deutlich sichtbar wird, dass er gegen Satan arbeitet. Denn wenn er wirklich durch die Macht Satans Dämonen austreiben würde, dann wäre das Ende dieses Reichs. Aber Satan, das ist gewiss, wird sein Reich nicht selbst zerstören. Sein Reich ist die Welt. Eine Familie, eine Stadt, eine Gemeinschaft, auch eine Gemeinde, egal was für ein Beispiel du nimmst. Wenn es Streit gibt, der eskaliert, dann gibt es Trennung. Also wenn der Teufel, das ist sein Argument, die Dämonen selbst austreibt, dann kann sein Reich nicht bestehen. Es ist ein ganz einfaches, logisches Argument. In Vers 19 erinnert er dann daran, dass ihre Söhne ja auch Dämonen austreiben. Und ich habe schon vorhin gesagt, da ist viel Zauberei und viel Schlechtes geschehen, was gegen die Bibel geht. Aber er nutzt jetzt das, was ihre Söhne tun, die angeblich in der Kraft Gottes ja Dämonen austreiben, und nutzt dieses Argument gegen sie. Tun das eure Söhne auch durch die Obersten der Dämonen? Ihr sagt nein. Aber wenn ihr sagt, dass eure Söhne durch die Kraft Gottes Dämonen austreiben, wieso soll ich es dann anders tun? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und deshalb, sagt er, werden eure Söhne als Zeugen gegen euch auftreten vor dem Richterstuhl Gottes, weil Jesus schaut nämlich in ihr Herz und sieht, dass sie wissen, dass er es in der Kraft Gottes tut. Und das dritte Argument in Vers 20. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes, also die Kraft Gottes, austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und wir haben es in der Einleitung gehört. Wenn das Reich Gottes zu euch kommt, dann ist der Messias da. Ich bin der Messias. Begreift ihr es nicht? Es gibt also nur noch eine Möglichkeit. Jesus muss es in der Kraft Gottes getan haben. Und dann ist dieses Reich Gottes zu ihnen gekommen. Ihr Pharisäer, wenn ihr logisch nachdenkt, müsstet ihr mich doch als Messias anerkennen. In mir, in Jesus, kommt Gottes Reich zu euch, auf die Erde. Und das Austreiben der Dämonen ist ein Zeugnis dafür, für die Stärke dieses Reichs. Und es ist ein Fingerzeig Gottes auf den Messias. Ein Finger weist auf etwas hin. Ein Finger tut auch was. Und dieser Fingerzeig Gottes ist so stark, dass Menschen sich darüber wundern, weil die Kraft Gottes offenbart wird. Wenn man unsere Stelle mit dieser Matthäus-Stelle vergleicht, wird deutlich, der Finger Gottes ist der Heilige Geist. Denn Jesus sagt es, ich tue es im Heiligen Geist. Wir sehen, dass Jesus durch den Heiligen Geist wirkt. Er gebraucht den Heiligen Geist, um Dämonen auszutreiben oder um zu heilen. Und wenn Jesus den Heiligen Geist braucht, wie viel mehr brauchen wir ihn? Egal, ob wir jemand seelsorgerlich helfen, ob es wirklich um Dämonenaustreibung geht oder ob wir sein Wort weitersagen. Ohne den Heiligen Geist sind wir nichts und können wir auch nichts. Aus meiner Kraft kann ich nicht helfen. Aus meiner Kraft kann ich Menschen nicht in die Freiheit führen. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in allem, was wir tun. Und jetzt sagt noch Jesus was in Vers 22. Wenn aber der, in Vers 21, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Bisschen schwer zu verstehen. Wer ist denn dieser Starke in Vers 21? Es ist Satan. Er hat Macht. Das dürfen wir nicht vergessen. Satan ist stark. Wir wollen ihm nicht dazu die Ehre geben, aber es ist einfach wichtig zu wissen. Und er bewacht seinen Hof, diese Welt. Als Christus noch nicht auf die Erde gekommen war in Jesus, hatte Satan die Menschen fest im Griff. Das zeigt vielleicht auch die Zahl der Besessenen in den Tagen des Herrn Jesus. Denn immer wieder lesen wir davon, dass er ihnen begegnet ist in Israel. Solange Jesus noch nicht Fleisch geworden war, lebten diese Besessenen im, so schreibt er hier, im Frieden, im Frieden Satans. Und wenn Jesus wirklich der verheißene Messias und König ist, dann wissen wir, was sein Auftrag ist. Er wird den Satan besiegen und ihm die Weltherrschaft entreißen. Das steht hier in Vers 21. Und das hat er am Kreuz getan. Jesus ist der Stärkere. Dafür ist das Kreuz das Zeugnis. Da ist der Teufel besiegt worden. Seit der Auflehnung Luzifers im Himmel gibt es einen fortwährenden Kampf zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans. Jesus hat schon längst bewiesen, dass er der wahre König ist und jede Macht der Finsternis sich vor ihm beugen muss. Und durch das Wunder der Dämonenaustreibung zeigt es Jesus: Meine Macht ist größer. Wenn wir in Länder sehen wie Indien, Indonesien oder Afrika, wo Menschen im Götzendienst leben, ohne darüber nachzudenken oder beunruhigt zu sein, da ist dieses Reich Satans mit sich in Frieden. Unruhe entsteht erst, wenn diese Menschen mit dem Evangelium in Berührung kommen. Dann wird nämlich dieser Friede des Satans, wie Jesus hier sagt, gestört. Wenn der Stärkere kommt und ihm seine Beute entreißt, die verlorenen Menschen, dann kommt der Herr Jesus Christus über den Satan, wie er in Vers 22 sagt, und siegt. Halleluja! Er ist stärker. Und das hat er auch schon bei der Versuchung in der Wüste bewiesen. Dort hat er ihn schon besiegt und hat ihm die Macht genommen, hat ihn ausgeschaltet. Er hatte keine Macht über Jesus. Er ließ sich nicht versuchen. Und seitdem entreißt er ihm die Beute. Das sind die Menschen, die unter der bösen Herrschaft des Satans stehen, und macht sie zu Gottes Kindern. Susanne sucht ja immer die Lieder für den Gottesdienst raus. Und ich hatte ihr gesagt, wir könnten zum Schluss ein schönes Lied singen. Und zwar ist es die Nummer 141. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Es ist ein Weihnachtslied. Ich würde uns gern die Verse 2 und 3 lesen. Ihr könnt auch gern aufschlagen und mitlesen. Es ist ein sehr altes Lied, aber es drückt so wunderbar aus, was der Herr Jesus tut, wenn er Menschen dem Satan entreißt als Beute. Vers 2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, der macht Recht frei. Bringt zu Ehren aus Sünde und Schande. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Es sind die Ketten, in der Menschen gefangen sind, durch die Sünde. Und dann noch Vers 3. Und das passiert genau hier auch in unserem Bibeltext. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Das ist der Teufel. Sprenge des Feindes befestigte Schlösser für die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Alle 8 Verse sind so wunderbar und ich singe sie immer noch gern. Und wir werden sie sicher bald wieder singen. Aber das Lied drückt genau das aus, was passiert ist. Jesus ist Sieger. Halleluja. Ich komme noch zum letzten Vers. Und das ist mein Punkt 3. Und der ist wirklich ernst. Wie entscheidest du dich also? Für oder gegen Jesus? Jesus sagt hier, und damit stellt er uns vor eine Herausforderung heute Morgen, vor eine Wahl. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Er sagt, wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. Das ist ziemlich hart, die Aussage. Jesus fordert von dir eine radikale Entscheidung. Und je nachdem, wie du dich in deinem Leben entscheidest, muss in irgendeiner Art und Weise zu erkennen sein. Und das wird erkennbar sein, ob du zu ihm gehörst oder nicht. Ob du gute Früchte bringst oder schlechte Früchte, wie die Bibel sagt. Satan wird in Gottes Wort als Fürst dieser Welt bezeichnet. Er ist stark und bewirkt viel Böses. Sein Ziel ist es, Menschenleben zu zerstören und sie mit sich in den Abgrund zu reißen, zu verderben. Satan bewirkt, dass viele Menschen nicht mehr an Gott glauben und damit in Ewigkeit verloren gehen. Und eins müssen wir wissen, gegen den Teufel und seine Dämonen haben wir Menschen keine Chance. Du kannst nicht gegen sie ankämpfen. Aber an dieser Heilung des Besessenen sehen wir, Jesus ist stärker. Er ist stärker als jede andere Macht in dieser Welt, aber auch in der unsichtbaren Welt. Und in dieser Macht kann er befreien und heilen. In Matthäus 28, Vers 8 sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dieser allmächtige Jesus, Herr aller Herren, das musst du dir mal vorstellen, der lädt dich persönlich heute Morgen ein, sein Kind zu werden, unter seiner Leitung durchs Leben zu gehen. Und das ist gar nicht schwer. In Matthäus 11 sagt Jesus, kommt doch her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus möchte eine Entscheidung. Auf welcher Seite willst du stehen? Es gibt keine neutrale Zone zwischen Jesus und Satan. Ohne ihn, ohne Jesus Christus, bist du automatisch unter der Macht des Bösen. So wirst du geboren. Und du bleibst gebunden, auch wenn du das gar nicht merkst. Du bist jetzt nicht automatisch besessen. Aber der Teufel nimmt sich Raum in deinem Leben. Stück für Stück. Durch jede Sünde, die du tust. Er bewacht deinen Hof, dein Herz als Starker und er verteidigt es auch mit allen Waffen, wenn die gute Botschaft kommt. Er macht das durch Lügen, durch Verblendung deiner Gedanken, durch Ablenkung. Er hat so viele Mittel in dieser Welt, sodass du das helle Licht des befreienden Evangeliums nicht sehen kannst. Dadurch hält er die Menschen in seinem Reich der Finsternis gefangen und sie merken es gar nicht. Und es ist ihnen auch gar nicht bewusst, in welcher Gefangenschaft sie leben. Sie lachen noch darüber, wenn wir es ihnen sagen. Aber eins haben wir, oder hast du vielleicht schon persönlich auch erlebt, wenn der Herr Jesus in diese Finsternis hineinscheint durch das wunderbare Evangelium, durch seine Botschaft, dann vertreibt er den Teufel. Jesus hat den Teufel auf Golgatha besiegt. Er hat ihn entwaffnet und nimmt sich seine Beute, die Menschen, die er retten möchte, in Besitz. Wenn sie an ihn glauben. Und so kann auch dein Herz ein Wohnort der Herrlichkeit Gottes werden, die uns in Epheser 8 so wunderbar beschrieben wird. Und das Wort Gottes ruft dich immer wieder auf. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verpasse nicht die Gelegenheit, durch Jesus wirklich von der Macht der Finsternis und alle Zwänge, die dich in deinem Leben gefangen nehmen, frei zu werden. Jesus kann dich befreien. Er ist der Stärkere. Er wird dem Teufel die Macht nehmen. Und du solltest das nicht aufschieben. Vielleicht sagst du jetzt auch, ja, ich habe oft schon darüber nachgedacht, aber wenn ich Jesus selbst sehen würde oder wenn ich die Wunder erleben würde, die er tut, dann würde ich wirklich an ihn glauben. Würdest du das wirklich? Das ist ein Trugschluss und dem sind schon viele aufgesessen. Die Bibel bezeugt uns was ganz anderes. Selbst wenn Tote auferstehen würden und von den Qualen erzählen würden, die Menschen ohne Jesus aufgrund ihrer Schuld in der Ewigkeit erwarten, denkst du, dann würden sie glauben? Würden sie dann Buße tun über ihre Schuld? Lukas, und ich denke, die meisten von euch kennen es, berichtet von einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Es handelt von einem Menschen, der gestorben war und diese schreckliche Trennung von Gott erleben musste. Und es war für ihn so eine Qual, dass er sich für seine 5 noch lebenden Brüder wünschte, dass sie nicht an diesen schrecklichen Ort kommen würden. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Ewige Trennung von Gott. Er wünschte sich, dass auf der anderen Seite Lazarus aus Abrahams Schoß zu seiner Familie gehen würde, um sie zu warnen. Aber Abraham sagte zu ihm in Lukas 16, Vers 29, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, ein großes Wunder,